Ich sehe schon, wir haben alle gestern dieselbe E-Mail bekommen. Zieht euch warm an. Ich habe überlegt, ob ich noch kurzfristig mit der Predigt auf die beiden Stellen in der Bibel eingehe, wo geheizt wird. Es gibt im Propheten Jeremia eine Geschichte, wo der König Israels im Winter in seinem Palast an einem Feuer sitzt, ein Kohlenfeuer in einer bronzenen Schale. Die andere Stelle ist die Nacht, wo Petrus unseren Herrn verraten hat, wo er sich in der kalten Aprilnacht dann auch am Feuer aufgewärmt hat. Aber so spontan war ich dann doch nicht, das bitte ich zu entschuldigen. Ganz herzliche Grüße aus Wiedenest. Wir durften gestern mit 50 neuen Studierenden das Studienjahr beginnen und sind dankbar, dass Gott uns 150 Menschen anvertraut hat in unterschiedlichen Programmen. Viele sind jetzt ja auch weggegangen, treten ihren Dienst an. Und wenn ihr zwischendrin auch mit uns die Hände falten würdet, gerade für die, die jetzt ihren Dienst beginnen, wären wir sehr dankbar. Ich habe einen unseren Studenten mitgebracht, Olivier aus Togo, der hervorragend Deutsch spricht. Also wenn ihr wissen wollt, wie es da wirklich ist, ja, könnt ihr ihn nachher gerne fragen. Wir waren gerade schon beeindruckt von der neuen Sitzanordnung. Ja, man guckt nicht mehr nur meine Menschen in der Sitzreihe vor einem in den Nacken. Man kann sich begegnen. Es ist von der Atmosphäre ein bisschen wie bei einem Empfang, wo man sich ein Getränk nehmen kann und dann Platz nimmt, hoffentlich ins Gespräch kommt. Gut, mir gefällt das. Das ist irgendwie sehr gemeinschaftsintensiv oder kann das zumindest fördern. Ich möchte heute nicht so sehr über die Versöhnung von Gott und Mensch sprechen, das wäre ein anderes wichtiges Thema, sondern was passiert da eigentlich in unserer Gesellschaft und wie gehen wir als Christen, als Nachfolger Jesu Christi damit um? Ihr habt vielleicht auch noch diese Bilder vor Augen, als vor einigen Wochen in Nordamerika Charlie Kirk erschossen wurde. Auch bis zu dem medialen Niederschlag in unseren Medien und dann diese sehr beeindruckenden Bilder, wo die junge Frau, diese frische Witwe, gesagt hat, dass sie bereit ist, dem Täter, der sie zur Witwe und ihre Kinder zu Waisen gemacht hat, zu vergeben. Ganz großen Respekt. Und dann, wie bei dieser Trauerfeier ja auch der amerikanische Präsident war, was immer nun man von ihm halten mag, sei mal dahingestellt. Und der dann auch entwaffnend ehrlich, das zeichnet ihn ja sonst auch aus, man weiß immer genau, woran man ist, gesagt hat, er kann das nicht. Er hasst seine Feinde. Er kann nicht vergeben. Das gilt nun leider nicht nur für amerikanische Präsidenten oder für manche. Das ist ja ein weit verbreitetes Phänomen, das gibt es auch hier auf unserer Seite des Atlantiks. Das ist ein großes Thema in der Bibel, Vergebung und Vergeltung, Hass, Versöhnung. Denken an die Geschichte der beiden Brüder Jakob und Esau, die dann später doch irgendwie sich noch einmal finden und über die Vergangenheit sprechen können und im Frieden auseinandergehen, wo vorher Betrug und Mord im Raum stand. Oder wir denken an die Josefsgeschichte, wie die Älteren von Brüdern diesen Jungen das Nesthäkchen Vaters Liebling so dick hatten, dass sie ihn in die Sklaverei verkauft haben. Wenn ihr denkt, eure Geschwister waren problematisch, seid froh, ihr wart nicht in der Familie. Und wie Josef ihnen später vergeben konnte und als er alle Macht hatte und sich derart an ihnen hätte rächen können, nimmt er sie freundlich auf. Denken an Jesus, der am Kreuz, als man ihn geschmäht hat, verspottet hat, nicht zurückgespottet hat, geschimpft hat, sondern um Vergebung gebeten hat, die ihn hier eben hingerichtet haben, und wir wissen, wie im zweiten Petrusbrief, dass dann uns als Jesusleuten, als seine Nachfolgern, als ein Beispiel vor Augen gemalt wird. Wir erleben in unserer Zeit große Polarisierungen in unserer Gesellschaft. Da fallen ja im Parlament und in den Medien und sonst wo Worte, das wäre vor 15 oder 15 Jahren undenkbar gewesen, wie eine Gesprächskultur, so mein Eindruck, uns unter den Händen zerrinnt. Auf der einen Seite, jeder, der vorsichtig, milde, konservativ ist, ist dann ganz schnell rechtsradikal oder eine rechte Dumpfbacke. Und auf der anderen Seite sind dann die Linken, Wolkucks, Kuckenheimer und die Träumer. Das sind noch die harmloseren Begriffe. Man redet kaum mehr miteinander. Was so in den sozialen Medien passiert, Hass, wie auf den Straßen demonstriert wird und man da wieder antijüdische und antisemitische Parolen hört. Man denkt, dass es so etwas in Deutschland nochmal gibt und geben würde, da hat niemand damit gerechnet. Vielleicht kennen wir das auch, hoffentlich nur von den Erzählungen anderer, dass in manchen Familien der Ton rauer wird. Und dass das, was in den Medien, vielleicht auch in der Gesellschaft passiert, eben auch Einzug hält in die Wohnzimmer. Auch in Gemeinden wird es schwieriger, zusammenzubleiben. Wir sind unterschiedlich geprägt, ganz unterschiedliche Ideen, vielleicht auch politisch ganz unterschiedliche Positionen. Die Toleranz, die Bereitschaft, die anderen zu tragen, zu ertragen, stehen zu lassen, das Gespräch zu suchen, lässt nach. Auch dafür haben wir im Neuen Testament ein Beispiel, Römer 14 und 15, wo in den stadtrömischen Gemeinden Christen einander massiv verachtet haben, beziehungsweise einander scharf gerichtet haben. Die einen, die eben noch nicht so weit sind wie wir, immer natürlich dank des Herrn Hilfe, wie wir schon sind, die man ertragen muss. Dort waren es Christen, die Fleisch gegessen haben, das mit Götzenopferkult in Verbindung steht. Wie kann man Wein trinken? Wie kann man bestimmte Feiertage nicht einhalten? Wie Paulus ihnen deutlich macht, das Reich Gottes besteht nicht aus Essen und Trinken. Gibt es doch ganz andere Dinge, die uns verbinden und wie er sie ausrichtet auf Christus. Ich möchte in so einer hasserfüllten Zeit, so einer versöhnungslosen Zeit, uns irgendwie drei Rezepte mit auf den Weg geben, drei Aspekte aus der Bibel, die helfen können. Wie wir in diesen Zeiten als Jesus-Leute einen Akzent setzen können im Umgang miteinander, aber auch mit anderen. Das Erste, was uns die Bibel aufträgt, ist Nächstenliebe. Ja, und wir kennen das ja, da kommt ein jüdischer Theologe zu Jesus und fragt ihn, was muss ich tun, das ewige Leben zu bekommen? Und dann geht es darum, Gott zu lieben und den Nächsten wie sich selbst. Die Antwort gibt er selber. Jesus sagt dann, ja, darum geht's. Tu das. Dann fragt er nach, so schnell will er hier Jesus nicht aus der Pflicht entlassen. Wer ist denn der Nächste? Jetzt werd doch mal konkret. Und dann kommt dieses wunderbare Gleichnis von dem barmherzigen Samariter, wo jemand sein eigenes Leben riskiert. Die Räuber, die hier einen Mann böse zugerichtet haben, sind ja wahrscheinlich noch in der Nähe, dort anzuhalten mit einem Reittier, wo man genügend Aufmerksamkeit auf sich zieht, sich über einen Verletzten zu beugen, ihn zu versorgen. Man sieht nicht, was um einen herum passiert. Der Mann packt diesen Verwundeten auf sein Reittier, kümmert sich in beeindruckender Weise um ihn, ist bereit, das alles auch noch zu finanzieren. Ausgerechnet der Samariter, von dem das niemand erwartet hätte. Leute, die man misstrauisch beäugt und verachtet hat, der verhält sich hier vorbildlich. Jesus fragt danach, wer war denn dem, der unter die Räuber gefallen ist, der Nächste? Ja, der ihm Barmherzigkeit getan hat. Dort, wo es niemand erwartet hat, über Grenzen von Religion, über Grenzen von Volkszugehörigkeit hinweg Nächstenliebe geübt. Wir wissen, dass es Jesus dann nicht bei der Nächstenliebe lässt, die herausfordernd genug sein kann, sondern uns auch zur Feindesliebe auffordert. Ihr habt gehört, sagt er in der Bergpredigt, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, damit ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Gottes Kindschaft zeigt sich nicht nur darin, dass wir die Zusage haben, die Ewigkeit bei Gott zu verbringen im Himmel. Gottes Kindschaft zeigt sich nicht nur, dass wir aus voller Inbrunst wunderbare Lieder singen können. Gottes Kindschaft muss sich im Umgang mit den Feinden bewähren. Liebt eure Feinde, bittet für die, die euch verfolgen, damit ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Gott lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, ein völlig normales menschliches Verhalten, was werdet ihr für einen Lohn haben? Das tun auch die Zöllner. Wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, tut ihr nichts Besonderes. Das tun auch Menschen, die Gott nicht kennen. Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Beeindruckend, wie diese junge Witwe das getan hat. Sicher erst mal im Kopf die Entscheidung, ich will das tun. Gott helfe mir. Es mag dann Wochen, Monate und Jahre dauern, bis die Gefühle nachkommen. Vergeben heißt auch nicht vergessen. Aber es heißt, mit den Erinnerungen anders umzugehen. Wir haben so sicher nicht die Feinde, die viele andere Menschen auf dieser Erde haben. Vielleicht kennt ihr es im persönlichen Umfeld, dass der Kollege, die Kollegin, die mich auf der Arbeit gemobbt hat, die meinen Einsatz und meine Ideen und mein Engagement sich ans Revier geheftet hat, an meinem Stuhlbein gesägt hat, vielleicht bis es gekracht hat. Vielleicht denkt jemand an eine ganz hässliche Ehescheidung zurück. Oder der Mensch, der mich mal geliebt hat, den ich mal geliebt habe, mir die wildesten Dinge vorgeworfen hat und mich in einem Rosenkrieg irgendwie in die Falle gelockt hat. Andere in der Familie, was können Eltern manchmal Kinder verkorksen und klein machen, dann soll man sie respektieren und lieben. Es können aber auch Kinder derart ihren Eltern ans Schienbein treten, dass es echt schmerzt, die schwierigen Nachbarn, wie auch immer. Unsere Antwort als Jesus-Leute ist nicht zurückschlagen und Hass und schimpfen und fertig machen. Liebet eure Feinde. Und ein zweites, achten wir auf unsere Sprache. Nochmal Jesus. Ihr habt gehört, was zu den Alten gesagt ist. Du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der soll des Gerichtes schuldig sein. Ich sage euch, wer mit seinem Bruder zürnt, der ist des Gerichts schuldig. Wer aber zu seinem Bruder sagt, du Nichtsnutz, du Narr. Du Nichtsnutz, der ist des Hohen Rates schuldig. Wer sagt, du Narr, ist des höllischen Feuers schuldig. Achten wir drauf, wie wir sprechen. Spannend. In den Gesprächen, in denen ich beteiligt bin, bin ich der, der deeskaliert, der auf seine Worte achtet oder gehöre ich zu denen, die zündeln, die überall Öl ins Feuer gießen müssen, die für ihre Zunge einen Waffenschein bräuchten. Das ist von denjenigen von uns, die introvertiert sind, die sowieso still sind, die tun sich da in der Heiligung leicht. Andere, die extrovertiert sind, die sarkastisch und zynisch werden können, falls ihr auch in dieser Kategorie seid, willkommen im Club. ist das dann vielleicht eine lebenslange Herausforderung. 1. Petrusbrief 3,15. Seid bereit allezeit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Tut das mit Sanftmut und Respekt. Redet mit Sanftmut und Respekt. Ja, es gibt ja Situationen, da muss ich klare Worte finden. In der Kindererziehung muss ich Grenzen setzen. Wo Leute sich am Arbeitsplatz, in der Verwandtschaft, in der Nachbarschaft benehmen wie die Axt im Walde, da muss ich gelegentlich klare Worte finden. Und da gebe uns Gott dann auch den nötigen Mut und die Zivilcourage und auch das Rückgrat. Aber lasst es uns in einer Art und Weise tun, die immer noch von Respekt geprägt ist. Etwas Ähnliches sagt Paulus im Kolosserbrief, Kolosser 4, Vers 5 bis 6. Geht es auch ums Reden. Verhaltet euch weise gegenüber denen, die draußen sind. Also Menschen, die nicht zur Gemeinde gehören. Und kauft die Zeit aus. Eure Rede sei allezeit freundlich und mit Salz gewürzt, dass ihr wisst, wie ihr einem jeden antworten sollt. Eine tolle Kombination. Durchaus freundlich. Durchaus höflich. Christen sind keine Scharfmacher und Schreier, die andere fertig machen. Aber eure Rede sei mit Salz gewürzt. Ansprechen, was angesprochen werden muss. Nicht einfach immer nur säuseln und nicken, wo es um Recht und Gerechtigkeit geht. Durchaus den Mut haben und dann freundlich, aber bestimmt. Lügen klarstellen, aufdecken, Betrug aufdecken, sich der Unwahrheit entgegenstellen, da macht man sich manchmal unbeliebt. Eure Rede sei allezeit freundlich, aber mit Salz gewürzt. Und dann kennen wir das, einer der Briefe, der das am ausführlichsten thematisiert, Jakobusbrief, wo es über die Zunge geht. Denn wir verfehlen uns alle auf unterschiedliche Weise. Wer sich aber in seinem Reden nicht verfehlt, der ist ein vollkommener Mensch und kann auch den ganzen Leib im Zaum halten. Spannend, ja? Wie ich mit meiner Zunge, mit meinen Worten umgehe, zeigt, ob ich mich im Griff habe. Wenn wir den Pferden, den Zaum ins Maul legen, damit sie uns gehorchen, so lenken wir den ganzen Leib. Siehe, auch die Schiffe, obwohl sie groß sind und von starken Winden getrieben werden, werden doch gelenkt mit einem kleinen Ruder, wohin der Steuermann es führt. Und so ist auch die Zunge ein kleines Glied, 40 bis 60 Gramm, und richtet doch große Dinge an. Siehe, ein kleines Feuer, welch einen Wald kann es entzünden. Auch die Zunge ist ein Feuer, eine Welt voll Ungerechtigkeit. Wir kennen das ja vor allem, wenn wir zum Opfer werden. Wie Leute manchmal mit einem Wort oder wenigen Worten uns tief verletzen können, fertig machen können. Was hat man dir und mir vielleicht auf dem Schulhof nachgeschrien? Was haben Leute vielleicht in unserem Umfeld, wenn man etwas ungeschicklich war, Vater oder Mutter gehört, du taugenichts, du Nichtsnutz, wie sowas irgendwie einen ein Leben lang begleiten kann, tief sitzen kann, Verletzungen. So ist die Zunge unter unseren Gliedern, sie befleckt den ganzen Leib und zündet die ganze Welt an und ist selbst von der Hölle entzündet. In jeder Art von Tieren und Vögeln und Schlangen und Seetieren wird gezähmt und ist von Menschen gezähmt worden. Aber die Zunge kann kein Mensch zähmen, das unruhige Übel voll tödlichen Giftes. klare Worte in hasserfüllten, in polarisierenden Zeiten. Ja, wir brauchen als Christen Mut, aber wir müssen darauf achten, wie wir reden. Lasst uns da, wo immer wir gefordert sind, Zeichen setzen. Und das Dritte, neben der Feindesliebe, neben dem Achten auf unsere Worte, sind wir als Jesus-Leute aufgefordert, Frieden zu stiften. Wir kennen das aus der Bergpredigt Matthäus 5. Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Menschen, die nach Frieden streben, die versuchen, Frieden zu stiften, die verstrittene Menschen zusammenbringen, sind Kinder Gottes. Ja, wir haben das als Deutsche nach dem Zweiten Weltkrieg erlebt, wie amerikanische Familien diese Care-Pakete gepackt haben, manche vielleicht auch nur dadurch überlebt haben von unseren Eltern und Großeltern. Da sind Menschen auf die ehemaligen Feinde zugegangen, haben die Hand ausgestreckt, haben es sich etwas kosten lassen. Ja, ein Charles de Gaulle, ein wunderbares Beispiel, war bereit, einen Konrad Adenauer als deutschen Bundeskanzler zu empfangen. Christen aus Großbritannien sind schon sehr früh im Sommer 1945 auf die Reste der deutschen evangelischen Kirche zugegangen und haben wunderbare Vorbilder gesetzt, Beispiele gegeben, wo kann ich Frieden stiften, auf Menschen zugehen. Und als letzte Stelle noch kurz aus Römer 12, da greift Paulus das auf. Da heißt es, vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Das kann man nicht umfassender formulieren. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Ist es möglich, so viel an euch liegt, habt mit allen Menschen Frieden. Ja, es gibt sie, diese streitbaren Zeitgenossen, mit denen man kaum Frieden haben kann. Ja, der friedliche Mensch kommt neben dem bösen Nachbarn nicht zur Ruhe. Das gibt es, das weiß Paulus auch. Aber so vieles an euch liegt, habt mit allen Menschen Frieden. Ich hatte kurz nachdem ich in das Haus eingezogen bin, wo ich jetzt wohne, da waren an der Grundstücksgrenze diese riesengroßen Birkenbäume. Wunderbares, helles Grün im Sommer. Ja. Aber man hat das ganze Jahr über was von denen. Im Frühjahr diesen feinen, feinen Staub, der überall hingeht. Ja. Dann diese kleinen Samenfliegerchen, die sich auch überall verteilen, ein Windstoß. Und die sind in eurer Tastatur, also wenn man gelegentlich lüftet. Die sind in der Wäscheschublade überall. Und dann hat die Birke diese elend kleinen Blättchen, ja, die sich nur mühsam aufkehren oder aufrechen lassen. Und dann so ein Windstoß Anfang November. Das ist dann alles bei dir im Garten. Und dann habe ich das Gespräch mit der damaligen Nachbarin gesucht, ob man bei den Birken was machen kann. Wunderbare Bäume, aber die gehören eigentlich an Waldrand, ja, und nicht in ein Wohngebiet. Naja, und wir sind dann hart aneinander geraten. Dann den Rückzug angetreten. Sie einige Monate später auch nochmal versucht, mit ihr darüber zu sprechen. Und dachte, jetzt könnte man ja so richtig fies, ja, alle überhängenden Zweige mal abschneiden, sonst was machen, wenn die im Urlaub ist. Ich habe auch eine Motorsäge, da könnte man eigentlich auch an der Grundstücksgrenze mal Fakten schaffen. Und habe dann irgendwann entschieden, nein, um des Friedens willen, werde ich es von mir aus nicht mehr anschneiden. Ich will meine Beziehung mit dieser Frau nicht auf 5 Bäume reduzieren. Einige Jahre später starb sie und der dann das Grundstück gekauft hat, hat die Bäume abgemacht. Meine Lektion. Soweit an euch liegt, haltet mit allen Menschen Frieden. an eurem Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft. Ihr kennt das ja, Reinhard May hat das wunderbar besungen, irgendein Depp mäht immer. Gibt es vielleicht auch bei euch. Vielleicht beginnt es schon in der Familie mit der Schwiegermutter, dem Schwiegervater, die Kinder, wer auch immer. Rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Das hat sich Gott selbst vorbehalten. Natürlich, ja, muss ein Staat das Böse bestrafen und das Gute fördern, da gilt das nicht. Aber für mich selber, in meinem Umfeld, soweit es mich betrifft, ist das Gottes Privileg. Vielmehr, wenn deinen Feind hungert, gib ihm zu essen. Dürstet ihn, gib ihm zu trinken. So wirst du feurige Kohlen aus seinem Haupt sammeln. So wirst du deinen Gegner, deinen Feind beschämen. Nimm du nicht mit gleicher Münze eins zu eins heimzahlst. Ja, wenn du schlecht am Arbeitsplatz über mich redest, ja, wart nur, sobald du aus dem Zimmer bist, was dann passiert. Ich kann mich schon rächen, ich kann mich schon wehren. Oder in der Familie, was gibt es da auch für kleine Empfindlichkeiten und für kleine Gehässigkeiten? Also in der Gemeinde, wir kennen das da nur aus der Fachliteratur, kommt das vielleicht auch vor. Tu deinem Gegner Gutes. Vers 21, lass dich nicht vom Bösen überwinden. Lass dich nicht überwältigen, lass dich nicht mit hineinziehen. Egal, was in unserer Gesellschaft passiert, überwinde das Böse mit Gutem. Überwinde das Böse mit Gutem. Will zunächst den Menschen sehen. Will versuchen, auf Menschen unvoreingenommen zuzugehen. Ich bin in meiner Heimatstadt Bergneustadt im Stadtrat. Da sind jetzt auch einige Leute gewählt worden in der Kommunalwahl, die bisher da nicht vertreten waren, von einer umstrittenen Partei. Das ist interessant, was da im Vorfeld wieder auch geredet wird. Und ich habe mir vorgenommen, ich werde mit allen, aus allen Parteien, alle, die da neu in diesem Gremium sind, freundlich zugehen. Ich werde jeden und jede begrüßen, mich auf jeden und jede erstmal einlassen. Ja, manche mögen ein anderes Parteibuch haben als ich, aber engagiert werden sie in der einen Art und auf der einen anderen und anderen Art und Weise sein. Jeder verdient erstmal freundlich und ernst genommen zu werden. Wer sich an die Regeln unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung und auch an die Gepflogenheit so eines Gremiums hält und die Grundlinien menschlicher Höflichkeit behandelt, verdient gehört zu werden und mit Respekt behandelt zu werden. Sicher nur eines von ganz vielen Beispielen. Lassen wir uns nicht vom Bösen überwinden. Sind wir Menschen, die dem Frieden nacheifern, die Frieden suchen und die Frieden stiften und die so mit ihrem Handeln und Reden auf den himmlischen Vater hinweisen, dass deutlich wird, wir haben Versöhnung mit Gott empfangen und können jetzt als versöhnte Menschen miteinander hier und mit allen anderen, denen wir unter der Woche begegnen, umgehen. Amen.